Wir sind im Römerbrief im 8. Kapitel bei Vers 18 angekommen. Wir lesen hier Römer 8 ab Vers 18 bis 25. Das ist das Wort Gottes. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns die Ohren und die Augen des Glaubens öffnest, dass wir verstehen können, was uns dieses Wort hier sagt, dass wir es so verstehen können, dass wir es in unserem Leben auch anwenden können. Und ich bitte dich, dass du auch meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen mögen. Amen. Das Leben als Christ ist oft eine Zerreißprobe. Einverstanden? Es gibt so vieles, das nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Schon kleine Dinge, die nicht nach unseren Wünschen laufen, können uns unzufrieden und manchmal sogar mürrisch machen. Ich könnte euch ein Lied davon singen aus meinem persönlichen Leben. Und größere Herausforderungen und Probleme, die können uns Angst machen, nicht wahr? Wenn wir oder eines unserer Kinder oder ein geliebter Mensch ernsthaft krank wird oder gar stirbt, wenn finanzielle Probleme ins Bedrohliche gehen, könnten wir uns fragen, wo ist Gott in dieser Situation? Liebt er mich nicht wirklich, dass er mir das passieren lässt? Sorgt er sich nicht um mich? Erinnert ihr euch an Gideon? Vor einigen Wochen hat Jeff einige Predigten über Gideon gehalten. Ich glaube, es waren zwei oder so. Und da habt ihr von Gideon gelesen, dass der Engel zu ihm kam, ein Engel Gottes, und der sagte zu Gideon: Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und da sagt Gideon: Wenn Gott wirklich mit uns ist, warum geschieht uns denn all das? Und damit meint er den Krieg, die Midianiter, die sie hart bedrängten. Der Apostel Paulus, der uns in diesem Abschnitt seine tröstenden Worte schrieb, er kannte Schwierigkeiten und Leiden zur Genüge bis zum Abwinken. Wenn einer sich fragen könnte, wo ist Gott in all dem, dann wäre Paulus einer der Ersten. Doch Paulus hatte vielmehr eine fast unverständlich positive Sicht auf das Leiden. Es erstaunt mich immer wieder. Nicht nur Paulus, aber Paulus besonders im Neuen Testament. Er hat eine fast unverständlich positive Sicht auf das Leiden. Er schrieb einmal im Philipperbrief 1,29 an die Philipper: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist euch geschenkt worden, sagt er. Das klingt vielleicht absurd auf den ersten Moment, oder nicht? Aber Paulus ist kein Hyperasket, er ist kein Masochist oder so etwas. Er beschönigt nicht das Leiden an sich. Er beklagt es tatsächlich an verschiedenen Stellen. Und er gibt auch die Aussicht auf das Ende allen Leidens, unsere Verherrlichung. Jetzt, was der Apostel schon im 7. Kapitel begonnen hat, beschreibt er den Ist-Zustand unseres Lebens in diesem momentanen Zeitalter. Den Ist-Zustand. So wie es aktuell ist für uns Christen. Noch in Vers 17, das ist gerade der Vers, bevor wir zu lesen begannen, da setzt er sozusagen die Überschrift über das Folgende. Er sagt, wir sind in Christus Kinder Gottes und damit Erben und Miterben Christi. Das ist unsere Identität. Und dass wir in Christus sind, sagt Paulus, bedeutet, dass alles, was ihn betrifft, auch für uns gilt. Jemand hat mal den Vergleich gemacht von einer schwangeren Frau, oder? Alles, was dieser Frau passiert, das passiert auch mit dem Kind, das in ihr ist. Wenn wir in Christus sind, dann gilt alles, was für ihn gilt, auch für uns. Wir leiden, Christus hat gelitten und jetzt leidet er, weil wir leiden. Wir leiden mit ihm, aber wir werden auch mit verherrlicht werden. Als Christen in dieser Welt, in diesem gegenwärtigen Zeitalter, befinden wir uns in einem vorläufigen Zustand. Das ist noch nicht das Letzte, was über unser Leben als Christen gesagt wird. Das, was jetzt passiert. Es ist ein vorläufiger Zustand. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir schauen noch nicht die zukünftige Herrlichkeit. Wir erfahren sie noch nicht, sondern wir sehen im Glauben in die Zukunft. Und wir werden dadurch getröstet in unserem gegenwärtigen Leben leiden. Weil wir können in die Zukunft blicken. Da sind uns Dinge gesagt und die werden uns in der Schrift vor Augen geführt. Und darum können wir uns dadurch damit trösten im gegenwärtigen Leiden. Paulus sagt uns eigentlich, dass wir nicht verleugnen müssen, dass uns Schwierigkeiten und Leid, Bedrängnis und Angst sehr hart treffen können. Und wir werden nicht dadurch getröstet, dass wir sagen, das ist alles gar nicht so schlimm. Wir müssen uns nicht so aufregen und wir müssen nicht übermäßig traurig sein. Was uns passiert, ist gar nicht so schlimm. Oder es gibt solche, die haben es noch viel schlimmer. Oder sagt man manchmal. Aber wir werden nicht dadurch getröstet aus der Bibel. Nein, wir können anerkennen, dass es tatsächlich ganz, ganz schlimm sein kann. Und wir wissen, dass es tatsächlich unsägliches Leid in dieser Welt gibt, das auch uns Christen trifft. Oft noch mehr als Nicht-Christen. Wir leiden, weil das Leid als Konsequenz der Sünde in der Welt ist. Das heißt nicht, dass wer leidet, dass der wegen seinen Sünden oder wegen einer bestimmten Sünde leidet. Das kann auch sein, manchmal leiden wir als Folge unserer eigenen Sünde, aber oft auch ganz allgemein, weil eben einfach Sünde in der Welt ist, muss gelitten werden. Oder weil andere an uns sündigen, leiden wir dadurch. Paulus definiert gar nicht so sehr das Leiden, oder? Er schreibt da nicht so, welche Dinge das sein könnten oder so, sondern er nennt einfach ganz allgemein das Leiden. Das kann Leiden sein, weil wir gesündigt haben, weil andere an uns sündigen. Oder wie im Fall Hiobs, er hat gelitten, ohne selber schuld zu sein daran. Er hat unsäglich gelitten. Im Zug der Sünde Adams ist all das Schlimme und das Böse in die Welt hineingekommen. Und wir alle sind zu Tätern und betroffenen Opfern gleichzeitig geworden. Krankheit, Schmerz, Kriege, Tod, bösartige Menschen, Verfolgung. Und Paulus analysiert das jetzt nicht, indem er die Schuldigen hinter jeder Art von Leiden aufzeigt. Er nimmt es einfach als gegeben an. Aber was tut er, um uns zu trösten? Manche Trostversuche gehen so, dass man zum Leidenden sagt, sei tapfer, du schaffst das, du kommst da durch, ich helfe dir, steh dir zur Seite, wir schaffen das gemeinsam. Oder schau auf Peter, Peter hat dasselbe durchgemacht, man kann das schaffen und so weiter. Paulus tut etwas anderes. Paulus stellt die Leiden der Gegenwart der zukünftigen Herrlichkeit gegenüber. Es ist, wie wenn er eine Waage nehmen würde, so eine alte Waage mit zwei Schalen, wo man auf der einen Seite etwas hineintut, das man wägen kann, will, und auf der anderen Seite das Gewicht, um gegenzuwägen. Und dann sieht man, wie schwer das ist, was in der anderen Schale ist. In die eine Schale legt Paulus alle Leiden, die wir gegenwärtig zu ertragen haben. Und in die andere Schale legt er die zukünftige Herrlichkeit, die uns versprochen ist. Und was passiert? Alle die Leiden, die wir zu erdulden haben, können die Schale auf der gegenüberliegenden Seite nicht einmal einen Millimeter anheben. Unsere Leiden sind zwar überaus zahlreich. Wenn wir Schweres erfahren, dann kommt uns das so schwer vor, dass wir denken, das kann man nicht aufwägen. Und es braucht eine riesige Schale, um das hineinzulegen, was wir zu leiden haben. Aber die zukünftige Herrlichkeit auf der anderen Seite, sie übersteigt unsere kühnsten Vorstellungen. Unsere Schwierigkeiten und unsere Leiden in dieser Welt sind wie ein Stäubchen verglichen mit einer Tonne reinem Gold oder noch mehr. Was gibt das für eine Perspektive? Es ist die Perspektive der Hoffnung, die Paulus uns zeigt. Perspektive, das ist ein interessantes Wort. Ich habe mal versucht herauszufinden, was die Etiologie, also die Bedeutungsgeschichte hinter diesem Wort ist. Perspektive, das passt ganz gut hierzu. Es bedeutet durch etwas hindurchsehen. Und wenn wir unseren Blick nach vorne richten, auf die versprochene Herrlichkeit, die uns erwartet, dann sehen wir durch die Leiden hindurch. Ähnlich wie mir das manchmal mit meiner Brille passiert. Manchmal ist die so verschmiert. Und Barbara sieht das und sagt, du musst deine Brille wieder mal putzen. Aber ich sehe das gar nicht. Ich schaue durch das Verschmierte hindurch und sehe das nicht. Ich sehe das, worauf ich konzentriert schaue. Und das stört mich das nicht, dass da etwas verschmiert ist. Ich sehe es gar nicht. Das ist die Perspektive der Hoffnung. Im Hebräerbrief, da lesen wir im 11. Kapitel eine ganze Reihe von Definitionen und Beispielen von Glauben, was Glauben ist. Und die erste Definition da in Hebräer 11 ist, das ist ganz am Anfang vom Kapitel, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, oder auch eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube, so könnten wir sagen, der sieht eigentlich etwas, was man eigentlich gar nicht sieht. Später dann im Hebräer 11, da heißt es von Noah im 7. Vers, dass er durch den Glauben sah, was noch nicht da war. Und so müssen wir die himmlische Herrlichkeit sehen, als ob sie schon da wäre. Dann werden wir durch die gegenwärtigen Leiden hindurchsehen, als ob sie gar nicht da wären. Wir sehen die Herrlichkeit. Das ist, der Eindruck ist viel stärker dann als unsere Leiden. Durch die Leiden hindurchsehen auf die Herrlichkeit, die uns versprochen ist. Nun beschreibt der Apostel auch, dass nicht nur die Kinder Gottes, sondern die gesamte Schöpfung diese Perspektive der Hoffnung hat. Mit der Schöpfung, da ist alles Geschaffene zusammengefasst. Die bewohnte Erde, die Natur, die Pflanzen, die Tiere, einfach alles wird eigentlich beschrieben wie eine Sache, oder? Fast schon personifiziert. Wenn es heißt, die Schöpfung stöhnt und sehnt sich und so weiter. Als Adam in Sünde fiel, wurde dies alles, die Schöpfung, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie der Mensch, so wurde auch die Schöpfung, die der Mensch bewohnt und die er verwalten sollte, der Vergänglichkeit unterworfen, dem Sterben unterworfen. Paulus sagt nun, dass die Schöpfung seufzt und in Geburtswehen liegt. Nun, einige von euch kennen das sehr gut, was das heißt, wenn man in Geburtswehen liegt. Einige von euch haben das erst gerade vor kurzem erlebt. Als Konsequenz ihrer Sünde verordnete Gott der Frau Eva und allen ihren Nachkommen Schmerzen beim Kindergebären. Das ist in Gottes Weisheit von ihm so verordnet worden. Und die Schöpfung leidet ebenso wie der Mensch unter der Sünde, die in der Welt ist. Gott hat das in seiner Weisheit so angeordnet, dass alles Geschaffene zusammenstöhnt und sich unter Schmerzen sehnt nach der Erlösung. So wie eine Mutter sich danach sehnt, dass sie ihr Kind dann endlich zur Welt bringen kann und in den Armen halten kann. Das entscheidende Stichwort hier ist auf Hoffnung hin. So wie eine gebärende Mutter nicht einfach nur sich in endlosem Schmerz windet, sondern weiß, dass die Wehen nur vorübergehend sind, auch wenn sie etwas zu lang gehen manchmal oder länger, als man das sich wünschen würde. Sie weiß, dass das nur vorübergehend ist und sie schaut nach vorne, wenn sie ihr Kind in den Armen hält. Und so geht es mit der ganzen Schöpfung. Sie wartet sehnsüchtig auf die Geburt. Das ist die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist noch interessant, oder? Die Schöpfung sehnt sich nicht nach ihrer eigenen Befreiung, sondern sie sehnt sich nach der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Da ist die Schöpfung selbstlos, oder? Sie ist ja für die Kinder Gottes geschaffen. An dem Tag, da die Kinder Gottes vollkommen wiederhergestellt werden, wenn sie endgültig erlöst werden, dann wird auch die gesamte Schöpfung erneuert. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Schöpfung ist daran beteiligt, oder? An dem Fall in die Sünde und dann an die Neuschöpfung. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Jesaja 65, Vers 17. Und Petrus schreibt im 2. Petrus 3, Vers 13, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Entschuldigung, das war Offenbarung 21. Das ist, wenn es dann schon erfüllt ist, in dieser Vision von Johannes. Aber Petrus davor noch, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Perspektive der Hoffnung für die Schöpfung. Alles, was Gott schuf, hat er dazu ins Dasein gerufen, damit es seine Herrlichkeit widerspiegelt. Nicht nur der Mensch, sondern alles Geschaffene soll Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Der Fall Adams konnte diese Absicht Gottes nicht vereiteln und nicht zunichte machen. Der allmächtige Gott hat uns und seine Welt nur für eine Zeit lang der Vergänglichkeit und dem Leiden unterworfen. Auf Hoffnung hin, das heißt mit dem Ausblick, dass das Stöhnen, die Geburtsschmerzen der Schöpfung nicht nur ein Ende haben, sondern dass alles in viel größere Herrlichkeit übergeht. Wenn die Kinder Gottes aus ihrer Knechtschaft endgültig befreit sind, dann werden sie ihren ursprünglichen Auftrag, die Schöpfung zu verwalten, in herrlicherer Weise ausführen, als es je zuvor möglich war. Darauf wartet die Schöpfung und sehnt sich danach und stöhnt in Geburtswehen. Dann wird alles Geschaffene für alle Zeiten das Lob des Herrn singen, wie es für sie bestimmt ist und wie es im Psalm 148 auch aufgefordert wird. Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser und die ihr oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Seeungeheuer und alle Fluten, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht, ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, das Wild und alles Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel. Lobt alle den Herrn, die ganze Schöpfung. Nun, die Hoffnung, die die Schöpfung auf ihre Wiederherstellung hat, haben wir als Kinder Gottes ebenso. Paulus sagt, wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist interessant, nicht wahr? Er sagt, wir erwarten die Erlösung unseres Leibes, unseres Körpers. Unsere Seelen sind schon erlöst. Jetzt erwarten wir noch die Erlösung unseres Leibes. Am Ende des 7. Kapitels hat er ja diese Frage ausgerufen, fast wie ein verzweifelter Ausruf. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und hier kommt er darauf zurück, dass die Erlösung in Christus, die uns zu Söhnen Gottes macht, die Erlösung des Leibes mit beinhaltet. Nicht nur die materielle Schöpfung, sondern auch der materielle Körper der Gläubigen wird erlöst, befreit. Das ist nicht unwichtig. Im Gegenteil, es ist sogar sehr zentral. Nicht nur, weil wir auf der wiederhergestellten, gereinigten neuen Erde und im neuen Himmel mit neuen Körpern leben werden, sondern auch, weil wir ja hier in dieser unerlösten Welt im Körper leiden. Oder auch wegen des Körpers, wegen des Leibes. Wenn wir nämlich einen neuen Leib erhalten, der ohne Sünde ist, der jetzige ist immer noch von der Sünde gezeichnet und geprägt und kann in Sünde fallen. Der neue Leib ist ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Vergänglichkeit. Und da gibt es auch kein Leid mehr. Es gibt in der neuen Welt nicht nur keine Sünde und keine bösen Menschen mehr, die uns bedrängen oder verfolgen, sondern es gibt in unserem Auferstehungsleib auch keine Krankheit und keine Schmerzen, keine MS, keinen Krebs, keinen Diabetes, keine Arthritis oder keine anderen unmöglichen, unheimlichen Muskelkrankheiten und was. Ihr könnt die Liste verlängern mit eurem eigenen Leiden, das ihr wegen oder in eurem Leid habt. Das gibt es alles nicht mehr. Und was nicht weniger wichtig ist, wir haben auch davon gesprochen, dass es noch eine Verbindung eben zwischen unserem Körper und der Sünde gibt. Die Sünde benutzt den Körper, den Leib, um sich auszudrücken, um sich auszuleben. Der neue Leib, der uns versprochen ist, den wir erwarten mit Sehnen unter Geburtsschmerzen, der neue Leib kann nicht mehr von der Sünde versucht und gebraucht werden. Was für eine herrliche Aussicht. Was für eine Hoffnung, die wir doch haben. Paulus sagt uns, warum wir trotz dieser herrlichen Aussicht immer noch seufzen, stöhnen, bedrückt werden. Das ist, weil wir das Herrliche, die Erfüllung, noch nicht sehen. Sonst wäre es ja auch keine Hoffnung, sagt er, wenn wir sie schon sehen könnten. Etwas, das man sieht, das ist nicht eigentlich eine Hoffnung. Wenn wir etwas bereits bekommen haben, dann müssen wir ja nicht mehr darauf hoffen. Und darum brauchen wir Ausdauer, sagt er am Schluss von diesem Abschnitt. Wir brauchen Ausdauer, wir harren mit oder wir warten mit Ausharren. Das brauchen wir, diese Ausdauer, damit wir, wie der Apostel sagt, mit Ausharren warten können, das gegenwärtige Leiden und die Bedrängnis in dieser kaputten Welt ertragen können. Und so wird uns auch im Hebräerbrief gesagt, das ist eben direkt vor dem 11. Kapitel, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Aber wir brauchen nicht blind ausharren und warten. Der Herr hat uns eine Garantie gegeben, ein Zertifikat, eine Garantie, eine Anzahlung hat er uns gegeben, die lebendige Hoffnung in unserem Geist geweckt hat und erhält. Es ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Paulus sagt darüber an anderer Stelle, Epheser 1, Vers 13 und 14, in ihm, das ist in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin, zum Preis seiner Herrlichkeit. Diese Anzahlung haben wir bekommen. Der Heilige Geist wird, er wohnt in uns und er wird hier auch ein Siegel genannt. Wir sind versiegelt mit diesem Siegel des Heiligen Geistes. Und wer versiegelt ist mit dem Geist, der hat das Zeichen des Besitzers auf sich. Und das zeigt, wir gehören unserem Gott. Er hat uns versiegelt. Wir gehören ihm. Und er beschützt und bewahrt sein Eigentum. Es ist für niemand anderen zugänglich als für ihn. Wir haben Gottes Stempel, seine Prägung. Und damit sagt er, dass er uns zu dem Ziel hinbringen wird, das er für uns bestimmt hat. Ganz sicher, versiegelt. Und mehr noch, durch den Heiligen Geist erfahren wir auch jetzt schon die Wirkungen des künftigen Königreichs in uns. Der veränderte Sinn, das erneuerte Herz in uns, das den guten Willen Gottes tun will, das merken wir, nicht? Das hat der Herr Paulus geschrieben im 7. Kapitel. Wir wollen ja das Gute tun, den guten Willen Gottes. Wir haben Liebe zu Gott bekommen durch den Heiligen Geist. Wenn wir Liebe zu Gott haben, es ist ein Erkennungszeichen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wir haben einen Hass gegen die Sünde. Es ist auch eine Wirkung des Geistes in uns, dieses Siegels, diese Prägung, die Gott uns gegeben hat. Und dass wir uns überhaupt sehnen nach der Erlösung. Auch das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir Gottes Kinder sind. Und deshalb sind sie auch ein Garant dafür, eine Garantie, dass unsere Hoffnung nicht vergeblich ist. Sie ist von Gott selbst in uns hineingelegt. Halten wir diese Perspektive der Hoffnung fest. Schauen wir durch diese Brille in die verheißene, herrliche Zukunft. Wenn wir dies im Glauben festhalten, werden wir wie die Väter und wie Noah durch den Glauben die Dinge, die jetzt noch nicht da sind, werden wir sie bereits sehen. Amen.